Guten Morgen auch von mir. Ich bin froh, jeden Sonntag so viele von euch zu sehen. Das ist schön. Es macht Spaß. Wie viele Bereiche, wie viele Teile hast du in deinem Leben? Anders gesagt, wie viele Leben lebst du? Das war für mich als Teenager eine echte Herausforderung. Viele von euch wissen schon, ich war Kind einer Prediger. Mein Vater war Pastor, Prediger sein ganzes Leben. Und das beinhaltet einen gewissen Ruf als Kind. Und es war eine Herausforderung, ein Leben zu leben, das Gott geehrt hat in der Schule, auf dem Baseballfeld, mit Freunden und Gott zu ehren in der Gemeinde, in der Familie. Das ist für uns heute eine Gefahr, als Gläubige. Unser Leben, dass wir unser Leben nicht aufteilen. Viele denken, ach, Mensch, das ist nicht schlecht, so zu leben, wenn ich bei der Arbeit bin, wenn ich mit meiner Freundin rumhänge. Und ja, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Ich bete jeden Tag oder oft. Sozusagen, das ist mein religiöses Leben und ich lebe so, wenn ich dort bin. Und das ist mein normales Leben, mein irdisches Leben. Und da lebe ich in dieser Art und Weise, wenn ich da bin. Was ist so schlimm daran? Ich tue nichts Schlimmes. Habe keine getötet, habe ich öfter mal gehört. Aber das war nie Gottes Absicht. Und ich hoffe, heute ist das uns klar, dass Gott nie das wollte mit seinen Kindern. Wir sind heute an Pfingsten in der Apostelgeschichte angekommen. Und der Titel heißt Bevollmächtigung und eine neue Gemeinschaft. Aber als ich den ersten vier Verse in diesem Kapitel gelesen habe, dachte ich, da müssen wir aufhören mit diesen vier Versen. Sie sind sowas von wichtig. Für uns persönlich, in unserem Leben, aber auch für uns als Gemeinde. Ich muss das einfach so sagen. Das Pfingstereignis erlaubt uns nicht so zu leben, wie ich vorhin beschrieben habe. Unser Leben zu trennen und ein Leben hier in der Gemeinschaft mit Gemeindegeschwistern und ein anderes Leben da draußen mit weltlichen Menschen zu führen. Wenn wir Gottes Geschichte ernst nehmen und verstehen, was Gott immer wollte mit seinen Kindern. Denken wir an die Geschichte von Israel. Sie waren in Ägypten, irgendwann mal, sind dorthin gelangt, weil Josef durch seinen Brüdern verkauft worden ist an Händler, die nach Ägypten gezogen sind. Aber er wurde zum zweitwichtigsten Mann im Land durch Gottes Hilfe, durch seine Entscheidungen, gute Entscheidungen, Gott zu ehren in allem, was er getan hat. Aber nach hunderten von Jahren gab es eine neue Pharao, neue König im Land. Sie kannten diese Geschichte nicht offensichtlich. Das Volk nicht. Das Volk war jetzt groß. Und er hat Angst wegen diesem großen Volk. Sie können uns schaden werden, wir können zu Schaden kommen durch dieses große Volk. Und er hat sie versklavt. Und nach Jahren, hunderte von Jahren in der Sklaverei, befreite Gott sein Volk durch Mose, durch den zehn Plagen, von denen der letzte war der Tod des erstgeborenen Kindes war. Und davor mussten die Israeliten ein Lamm schlachten, dessen Blut auf den Türpfosten streichen, das Fleisch schnell essen, bittere Kräuter essen, Schuhe angezogen, Stab in der Hand, bereit loszuziehen. Daher kam dieses Pascha-Fest. Sie feiern, die Juden haben das gefeiert. Sie verließen Ägypten, durchquerten das Meer, durch das Wasser gegangen. Und am Sinai erhielten sie die 10 Gebote. In 2. Mose, Kapitel 19, Vers 18, lesen wir diese Stelle. Ich möchte, dass ihr eine Frage stellt, während wir ein paar Stellen lesen. Wie ist Gott dort erschienen? Auf dem ganzen Berg Sinai rauchte, aber der ganze Berg, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. 2. Mose 24. Und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Das Volk hatte Angst. Wir bleiben fern. Mose, du darfst. Du gehst du. Sogar mit Mose, bevor er überhaupt zurück nach Ägypten gegangen ist, erschien ihm Gott durch ein brennendes Busch. Es scheint, dass Gott, wenn er sich zeigt, oft mit Feuer und auch mal mit Wolke oder eine Wolken oder eine Wolke in Verbindung gebracht wird. Später befiehlt Gott seinem Volk, ein Zelt zu bauen, die Stiftshütte. Und dann wohnte Gott unter seinem Volk. Es war Gottes Wohnung. Auch sehen wir, wie Gott sich zeigt dort. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen. Mose konnte nicht. Mann, der Gott praktisch gesehen hat, obwohl Gott sagte, du darfst mich nicht sehen, sonst stirbst du. Aber in der Gegenwart Gottes, später, kam in diesem Zelt, die zelte Begegnung, kam Mose daraus mit ein strahlendes Gesicht. Er muss sein Gesicht hüllen, weil es hat das Volk erschreckt. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. So oft sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, brachten die Kinder Israels auf, während aller ihrer Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachten sie nicht auf bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Schließlich wanderte das Volk durch die Wüste, trägt dieses Zelt mit sich, abbauen, aufbauen. Du denkst, es schwer ist, bei GoTwenty jeden Monat auf- und abzubauen. Stell mal vor, habt ihr das schon mal neulich gelesen, was sie alles mitschleppen mussten und aufbauen mussten? Meine Güte, war das Arbeit. Gott wohnt in einem Zelt. Aber das kann nicht richtig sein. Gott ist einfach zu groß. Das klingt nicht richtig. Aber Gott hat sich beschlossen, hat entschieden, unter seinem Volk zu wohnen. Seine Wohnung zu haben, mitten in seinem Volk. Später ziehen sie ins gelobte Land. Und als Salomo, Jahre später, als Salomo König wird, baut er für diesen Gott des Himmels und der Erde einen Tempel aus Stein. Lesen wir ein paar Stellen davon. Und da sind wir. Da wurde das Haus. Ja, interessant. Was habe ich da gemacht? Das ist die falsche Stelle oben. Ich lese das, was ich auf meinem Blatt habe. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln und ja, mit Musikinstrumenten, mit dem Lob des Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewig währt, da wurde das Haus des Herrn, den Tempel, mit einer Wolke erfüllt, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hineintreten konnten, um Dienst zu verrichten. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Kapitel 7. Das ist wichtig. Als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, langes Gebet von Salomo, schön zu lesen übrigens, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer, die Schlachtopfer, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Als aber alle Kinder Israels das Feuer herabfallen sahen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus, da fielen sie auf die Knie mit dem Angesicht zur Erde, auf das Pflaster und beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewig währt. Ich bin immer wieder überwältigt, dass Gott dieses Volk ausgesucht hat. Eine ziemlich große Familie als seinen Kindern, als seinem Volk, als seinem besonderen Volk ruft. Beruft. Er hätte irgendeine andere Familie gewählt, irgendeinen anderen Mensch als Abraham wählen können. Aber er rief Abraham und sagte: Ich will, dass ihr mich anbetet. Und ich werde dann bei euch wohnen. Gott möchte, dass sein Volk weiß: Ich bin unter euch. Ich bin da. Ganz gleich, wie groß, wie stark der Feind ist, Gott ist für sein Volk gegenwärtig. Wenn sie ihm gehorchen. Mit den ganzen Königen sehen wir das immer wieder, hin und her, gehorcht, nicht gehorcht, gehorcht, nicht gehorcht. Weggeschleppt endlich als Sklaven für anderen Herrscher. Nun springen wir zu Apostelgeschichte Kapitel 2. Das jüdische Volk ist zusammengekommen, um das Pascha-Fest zu feiern. Und dann, wie gewohnt, noch 50 Tage, ein Tag plus 7 Wochen, in Jerusalem zu bleiben, um Pfingsten zu feiern. Und in dieser Zeit ist ganz schön viel passiert. Jesus ist verurteilt, gekreuzigt, auferstanden. Und dann ist er 40 Tage lang zu verschiedenen Menschen erschienen. Ungefähr eine Woche, 10 Tage davor, wurde er ins Himmel gefahren und sagt seinen Anhängern: Ihr sollt warten, bis die Kraft aus der Höhe über euch kommt. Jetzt kommen wir an unsere Stelle heute. Drei Verse davon. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Ich vergesse das immer wieder, aber das Wort auf Hebräisch und Griechisch für Wind ist verwandt mit dem Wort für Geist, für den Geist. Und da kam dieses Räuschen. Viele haben es gehört, nicht nur die Leute im Raum. Auf einmal war das Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes da. Und diese Herrlichkeit ist in einem neuen Tempel eingezogen. Nicht in einem Zelt, nicht in einem Gebäude aus Stein, sondern in lebendige, atmende Menschen. Sie sind Gottes neuen Tempel. Neuer Tempel. Es folgt die Geschichte von Israel ziemlich genau. Ein Volk lebt in der Sklaverei, geht durch das Wasser in die Freiheit. Sie haben ein Lamm getötet, sein Blut gesehen. Sie zogen in das verheißene Land und bauten einen Tempel. Und Vers 4 lesen wir: Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Der Geist Gottes, Gott selbst, lässt sich in seinem neuen Tempel nieder. Er wohnt nicht äußerlich, irgendwo da draußen, sondern in jeder Einzelnen. Wir können sagen, Vielleicht habt ihr Menschen schon kennengelernt, die sowas gesagt haben. Was hat das mit mir zu tun? Das waren doch Aposteln. Das war vor 2000 Jahren. Hallo, wir leben in 2024, dieses Jahr. Zwar für die Apostel gemeint oder diese größere Gruppe von 120 Menschen. Zwar damals, ne, nicht heute. Wir müssen nur ein bisschen weiter gucken und ein paar Jahrzehnte später davon lesen, was Paulus darüber denkt. Zu sehen, was passiert, wenn jemand an Jesus Christus glaubt. Jahr später sagte Paulus in Epheser 2, Abvers 9, 10. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge. Was hat Don in der ersten Stunde gelesen? Diese Stelle von, was war das? Ihr wart nicht ein Volk und nicht. Epheser 2. Ja. Ihr wart nicht ein Volk und jetzt seid ihr. Hier sagt er, ihr seid nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes herausgenossen. Er spricht die Griechen, die Heiden, die Nichtjuden jetzt an. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das gilt auch für uns. Ja, Paulus hat diesen Briefe vor 2000 Jahren geschrieben, aber an Menschen, die Juden und Nichtjuden waren. Als wir uns entschieden haben, wenn wir uns entscheiden, Christus nachzufolgen, wenn wir uns in seinen Namen taufen lassen, wurden wir eine Wohnstätte für Gottes Geist. Und wenn wir ein Tempel Gottes sind, dann ist jeder Aspekt deines Lebens, ich weiß, manche hassen dieses Wort, heilig. Du bist heilig. Und geistlich. Und wenn das wahr ist, dann können wir kein getrenntes Leben führen, abgeschottetes Leben führen. Hier bin ich geistlich mit diesen Freunden, aber bei der Arbeit und in der Schule, Uni, geistlich, heilig zu sein, weiß nicht. Dort bin ich nicht ganz geistlich. Aber Lukas und später Apostel Paulus macht das ziemlich deutlich. Alles, was wir tun, ist heilig. Schule, die Arbeit. Wenn wir eine Windel wechseln, okay. Das ist ein Stretch. Ne? Wenn du mit kleinen Kindern spielst oder mit großen Teenagern streiten, das sind heilige Zeiten. Gelegenheiten zu entscheiden, wie kann ich Gott jetzt ehren? Wie kann ich mit dieser Person geistlich heilig sein? Natürlich müssen wir eine Sache besprechen. Es gibt eine Kehrseite. Unsere Sünde beschmutzt oder verunreinigt diesen Tempel und kann ihn letztendlich zerstören. Erinnert euch an die Geschichte im Alten Testament, wo bestimmte Könige Gott angebetet haben und bestimmte Könige nicht. Das Volk hat immer das Beispiel, das Leben von dem König gefolgt. Getan, was er getan hat. Meine Lieblingsgeschichte in dieser Zeit ist 1. Samuel 5. 1 bis 5. 1. Samuel 5. Lesen wir nicht, aber es ist die Geschichte der Philister, die Bundeslade, dieses heilige Ding, gestohlen haben, mitgenommen haben, weil sie Jerusalem erobert haben. Und das war das Objekt, was Gottes Gegenwart dargestellt hat. Und die Philister brachten die Bundeslade zum Tempel ihres Gottes Dagon und stellten sie neben die Statue ihres Gottes. Kennt ihr noch diese Geschichte? Am nächsten Morgen kommen sie rein und ihr Gott Dagon ist auf dem Boden, Gesicht nach unten, direkt vor dem Bundeslade, vor der Bundeslade. Stellt ihn wieder auf. Das war komisch. Erdbeben. Nächsten Morgen kommen sie wieder rein. Dagon ist wieder Kopf nach unten, Gesicht nach unten, Kopf abgetrennt sogar. Und die Hände lag dieses Mal mit abgeschnittenem Kopf und Händen. Die Botschaft war ziemlich deutlich. Kein Gott kann sich mit unserem Gott vergleichen. Gott wird nicht dulden, dass wir ihn und andere Götzen anbeten. Welche Götzen haben wir heute? Ich habe keinen Gott Dagon in Hildesheim gesehen. Aber es gibt Götzen für uns auch. Oder? Was beten Menschen an? Wo können wir leicht etwas anderes anbeten? Ideen? Die Arbeit.
Da, wo ich selber Kontrolle haben will. Oh. Nicht Gott die Kontrolle überlassen.
Oh, oh. Ja, sehr gut. Wo ich das erlaube, dass Gott nicht Gott sein darf in meinem Leben. Die Freiheit, meine Freiheit, meine Freizeit. Urlaub. Materielle Dinge. Eine andere Person? Paulus wieder. Er spricht eine Gemeinde an in Korinth, die ziemlich wild war, sage ich einfach. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Hallo, Gemeinde, habt ihr das vergessen? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Aber ein paar Kapitel davor. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, dass hier der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Und der seid ihr. Es ist immer gut, den ganzen Brief von einer Person zu lesen. Aber Paulus lässt diese Gemeinde nicht hängen. Er sagte auch zum Beispiel in diesem gleichen Kapitel, er hat eine ganze Liste von Sünden, die meisten sexuelle Sünden. Das war ihre Last in Korinth. Was sagt er? Solche sind etlich von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Gott gibt uns die Möglichkeit, uns immer wieder abzuwaschen. Das heißt Buße tun. Das heißt zurückkehren zu ihm. Vollkommenheit findet man nur in Jesus Christus. Im Geist, wenn wir Jesus folgen, sieht Gott uns als vollkommen. Aber diese Idee, ich muss perfekt leben, schmeißt es aus dem Kopf. Nee, ich muss Jesus nachfolgen. Das ist unser Ziel. Ihm unser Herzen geben. Fehler werden wir machen. Sünde, ja. Was machst du damit? Ich war so. Jetzt bin ich geheiligt. Abgewaschen. Ich bin ein Wohnort Gottes. Es ist wichtig, dass wir das im Kopf kriegen erstmal und tiefer in unserem Herzen. Gott hat einen Plan für dich. Gott will dich dadurch segnen, sodass du ein Segen sein kannst für die Welt, für deine Familie, für deine Nächsten. Für deinen Arbeitskollegen. Er will eine Gemeinde aufbauen. Deswegen kriegen wir das beides. Wir kriegen, was er für uns individuell macht. Aber er meinte das Große. Er gibt seinen Geist der Gemeinde und baut es auf seinen heiligen Tempel in ihm. Wir dürfen eine Gemeinschaft hier genießen, dass nichts anderes gibt in unserer Welt. Gemeinschaften, Kirchen, Gemeinden, ja, das meine ich nicht. Aber es heißt auch, dass wir verantwortlich, geistlich damit umgehen. Gott erlaubt uns die Freiheit, ihm nachzufolgen oder nicht. Gott erlaubt viel Freiheit in unserer Welt. Gott erlaubt, dass wir Dinge erfahren, die nicht schön sind. Wie diese Familie in der Ukraine, die Gott, ihr Vater, ihr Mann, ihr Pastor verloren haben. Gestern sind Susan und ich auf einer Radtour zusammen gewesen. Und auf der Panzerstraße hier Richtung Hildesheim aus Gießen. Helm drauf, wie man fahren soll. Ja, nicht immer, aber so. Eine Wespe ist zwischen die Riemen von meinem Helm eingeflogen, stecken geblieben, dreimal gestochen hier. Bum, bum, bum. Boah. Versuch auf dem Rad zu halten, dich auf dem Rad zu halten. Was sowas. Es hat gebrannt. Warum lässt Gott das zu? Es war nicht die Schuld der Wespe. Es war Zufall. Warum gibt es Grasmilben? Mücken. Habe ich öfter mal mich gefragt, mit Grasmilben. Mücken verstehe ich. Die Vögel fressen die. Aber Grasmilben haben wir im Garten. Vorsicht, wenn ihr bei uns seid. Gott lässt unsere Welt viel Freiheit. Wie gehst du mit deiner Freiheit um? Ich habe drei Fragen für euch. Nächste Woche geht es weiter und wir sehen, was passiert mit diesen multilingualen Menschen, die viele Sprachen jetzt auf einmal reden können. Und dieser Anfang, diesen Punkt in der Gemeinde, dass Gemeinde zusammenkommt, es ist noch nicht eine Gemeinde, wie wir das kennen, ist aufregend, was gerade passiert in dieser Zeit. Aus dieser langen Geschichte mit Gott zu seinem Volk, diese Beziehung, Gott mit seinem Volk. Und jetzt ist er so innig, persönlich geworden. Spürst du Ehrfurcht? Spürst du Dankbarkeit? Was bedeutet es für dich, ganz praktisch, dass du als entschiedener Christ der Tempel Gottes bist? Wie wäre es, die zweite Frage ist für nächste Woche eigentlich, von welchen konkreten Dingen würden Petrus uns deiner Meinung nach heute auffordern, umzukehren? Was bringt dir Gott näher? Was zieht dich weg von Gott und seinem Plan? Wir werden uns nicht aufteilen in kleine Gruppen, sonst ist meine Frau nicht begeistert von mir. Später. Aber ich möchte gern, dass ihr diese erste und dritte Frage anschauen, nachdenken, überlegen. Vielleicht beim Kaffee trinken, jemanden zur Seite nehmen und sagen, hey, wie siehst du das? Wie würdest du diese Frage beantworten? Geht auch. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich bete, dass Gott euch zeigt, dass er da ist. Er ist nicht mal weg und mal hier. Nicht wie dieser, wie heißt der Mann, der diesen Film gedreht hat? Ich bin mal weg. Gott ist nie mal weg. Er ist immer da. Vater, ich danke dir, dass wir uns heute versammeln können. Zeig uns deinen Weg. Begeister uns wieder um deinen Willen. Hilf uns nicht so sehr abgelehnt zu werden von unserer Welt. Danke, dass wir einander haben. Wir bitten um dein Segen für uns. In Jesu Namen beten wir. Amen. Heute gibt's Kaffee. Stell mal vor. Und meine Frau hat Brownies mitgebracht. Und was anderes. Vielleicht gibt es auch. Gott segnet euch.